Ja, vielen Dank. Schön, dass doch so viele da sind. Ich hatte auch gar nicht damit gerechnet, so einen großen Saal zu füllen. Dafür, dass ich hier ein Bastelprojekt... Ja, okay, sorry, dann bin ich aus dem Bild rausgetreten. Dafür, dass ich hier nur ein Bastelprojekt eingereicht habe, aber naja, kann ja auch mal seine Bastelprojekte vorstellen. Genau, Rootless Chemo, warum eigentlich? Oder was erwartet euch die nächsten paar Minuten? Ihr seid ja geübt darin, irgendwelche Präsentationen zu halten. Also hier, so, das ist das, was euch droht. Warum? Wovon gehe ich aus? Ein bisschen, worüber reden wir eigentlich im Detail? Und dann Praxis. Und die Praxis beschränkt sich leider dann auf tatsächlich vor allem Netzwerk. Das liegt aber in erster Linie daran, dass der Rest eigentlich tatsächlich einigermaßen funktioniert. Also wer in dem vorherigen Vortrag war und darauf geachtet hat, was definiert Cloud, nämlich Compute, Storage, Network. Da ist in aller Regel bei, wenn ich keinen Root habe, nur das Netzwerk ein Problem. Storage und Compute, das ist über die Rechte relativ gut abbildbar. Ja, warum macht man das Ganze? Virtuelle Maschinen ist doch eigentlich eine ausgestorbene Technik. Ja, der Vortrag vorher hat bewiesen, dass auch die Cloud baut auf Virtualisierung auf. Aber gerade so im kleineren Maßstab, hey, gib doch Docker, gib doch Podman, gib doch Kata, gib doch, keine Ahnung, Kubernetes. Run your own Kubernetes. Ja, aber nichtsdestotrotz, virtuelle Maschinen sind ein Ding. Habe ich. Haben auch andere. Wer von euch entwickelt mit virtuellen Maschinen? Einfach mal Hand hoch. Ah, es ist knapp die Hälfte. Wer von euch ist in der Sicherheit und braucht Kali als VM? Das sind zumindest ein paar. Ich habe tatsächlich beides erlebt. Also Entwicklung, dass ich für Entwicklung tatsächlich VMs brauchte, in meinem ersten Job. Und Pentester, also Pentest-Tätigkeiten. Da hat man auch gängigerweise irgendein System drunter und dann hat man Kali drauf. Das ist in vielen Ecken der Welt, wenn man in Pentest-Unternehmen arbeitet, durchaus gängig. Ja, und demnach sind virtuelle Maschinen Teil vieler Workflows. Tatsächlich etwas, womit man zu tun bekommt. Man muss sowas einrichten, man muss damit arbeiten können, man muss mit Virtualisierern umgehen und man muss sich also quasi mit der Komplexität, die man sich ins Host-System reinbastelt, dann umgehen können. Ja, ich hatte gerade schon die Punkte, Kali. Ihr könnt auch Parrot, ihr könnt auch welches andere virtuelle Maschinen-Image ihr liebt, wenn ihr Sicherheitsanalysen macht, nehmen. Genau, und ansonsten, ja eben, in der Entwicklung ist das auch ein Thema. Also nicht nur, wenn ich systemnah entwickle, sondern auch, wenn ich einfach komplexere Netzwerkstacks auf Entwicklermaschinen abbilden will, dass man auch mal offline arbeiten kann, dann habe ich halt doch auch mal virtuelle Maschinen. Und warum das Ganze dann rootless? Naja, ich kann erstmal mit den Nutzern etwas sparsamer umgehen. Ich brauche die Nutzer nicht in irgendwelche Gruppen reinpacken. Also wenn ich klassisches Chemo einrichte mit libvirt und im Wirt-Manager, in grafisch wunderschön, gibt es das Ganze dann in GNOME-Boxes. Dann müsste ich ja die Nutzer in die Gruppe KVM reinpacken. Das ist administrativer Overhead, um es höflich zu formulieren. Und je nach Umgebung, ich müsste Dateiberechtigungen dann anpassen, auch für diese Gruppen. Und naja, es kann ja Umgebungen geben, da will ich das nicht. Da will ich auf Host-Systemen keine Root-Rechte verteilen. Oder ich will auch zum Beispiel auf Host-Rechten die Gruppen einfach schmal halten. Das ist jetzt ein etwas theoretisches Szenario und da muss ich sagen, das habe ich auch tatsächlich selber noch nicht gesehen. Aber, naja, wer von euch muss Compliance machen? Das sind zu wenige. Ja, aber Compliance ist ein Thema. Root und Compliance, irgendwann fragt man Auditor danach. Also das ist halt auch so ein Ding. Oder ihr habt halt einfach den Admin, der sagt, ich bastel euch doch euch nicht eure Systemberechtigungen wieder, gerade wenn ihr sie zerstört habt. Also von dem her ist es durchaus auch klug, auch mal Root-Rechte sparsam einzusetzen und dann zu sagen, hey, root nur auf der virtuellen Maschine, aber nicht auf dem Host-System. Ja, damit das Ganze hier jetzt nicht zur Veranstaltung wird, ihr baut das alle nach und ich kriege dann danach irgendwie über x Kanäle die Anfrage, hey, da hat alles nicht funktioniert. Quatsch erzählt. Hier kurz die Transparenz, die Annahmen. Ich habe es wirklich nicht intensiv unter x Betriebssystemen getestet, ich habe es nämlich nur unter einem getestet. Ich habe aber nachgeguckt, dass es zumindest unter einem anderen auch funktioniert. Also ich habe es unter OpenSUSE Tumbleweed getestet und es funktioniert aber auch unter Fedora. Ich habe aus leidgeprüfter Erfahrung gleich euch noch eine Tabelle mitgebracht mit ein paar Programmen in ein paar Versionen. Gehe ich gleich drauf ein. Beim Wirt-Manager habe ich den kurze Anmerkung. Der Wirt-Manager habe ich in erster Linie mit der GUI eingesetzt. Also nicht verwirren lassen, falls ihr diesen ganzen Komplex in einem Server-Kontext einsetzt. Ich habe es nicht unter Proxmox getestet. Ich kann euch noch nicht einmal sagen, ob Proxmox das Session-Interface nutzt. Gehe ich gleich drauf ein. Falls ihr quasi gängigerweise eure virtuellen Maschinen nur mit XML konfiguriert, kann ich euch zwar ein Stück weiterhelfen, aber der Workflow geht vom GUI aus. Genau, wie gesagt, grundsätzlich geht das auch alles ohne GUI, ihr müsst dann nur das XML zusammenkopieren. Ja, notwendige Programme, also das ist der Stack, mit dem ich gearbeitet habe, Chemo, Libvirt und für quasi Netzwerke, die über die Fähigkeiten von Libvirt hinausgehen, habe ich dann Parst eingesetzt. Das ist so ungefähr auch das, was das Libvirt-Projekt selber dokumentiert. Einmal kurz über die Folie können wir auch gerne schnell hinweggehen, weil ich hoffe, dass das ein bisschen auch bekannt ist. Oder ich setze es als einigermaßen bekannt voraus, Chemo und Libvirt. KVM habe ich jetzt mal rausgestrichen. Chemo ist der User Space für Emulation und Virtualisierung. Also wenn ihr quasi den Virtualisierungs-Stack habt, das ist in sich selber ja auch nochmal so ein ein Tortenmodell quasi, dann ist der Heavy Work, also Heavy Lifting, wird von KVM gemacht im Kernel, gängigerweise. Der Linux-Kernel hat mehrere Virtualisierungsmöglichkeiten, aber naja, da gehört ja immer auch ein bisschen User Space dazu. Der Kernel macht ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel im Linux-Umfeld. Und genau, dann kommt Chemo ins Spiel. Mit Chemo könnt ihr auch mit anderen Instruktionssätzen arbeiten, als ihr auf eurer Hardware zur Verfügung habt. Also ihr könnt auch ARM emulieren oder darstellen. Genau, und ihr könnt, hatte ich schon gesagt, KVM Xen. Also wer Xen noch einsetzt, kann trotzdem mit Chemo arbeiten. Libvirt, das ist dann die Wohlfühlumgebung für die virtuellen Maschinen. Also man kann theoretisch auch nur mit Chemo alleine arbeiten, da muss man aber den Rest selber klickern. Libvirt stellt bereit zum Beispiel so Späße wie Speicherpools, Netzwerk, kryptografisches Material, also wenn ihr eine verschlüsselte virtuelle Maschine automatisiert starten lassen wollt, dann könnt ihr in Libvirt quasi einen Schlüssel mitgeben und dann schießt euch das eine virtuelle Maschine aus dem Lux in betriebsfähig hin. Ja, ganz vieles andere kann es auch noch. Kurzer Hinweis an der Stelle, falls ihr mit Libvirt in modernen Distros arbeitet, Verweis zurück auf die Annahmen. Ich habe das Ganze mit dem modularen Libvirt gemacht. Also ich habe nicht mehr den Libvirt Service und Socket am Laufen gehabt, sondern ich habe tatsächlich das, was ich brauchte. Das war Network, Storage, ich glaube das war's, habe ich einzeln angeschaltet. Also nur so als Hinweis. Es funktioniert aber auch im anderen Fall. Ja, genau. Jetzt wollen wir das alles einrichten. Also, erster Schritt, wir setzen voraus, der Rechner läuft, Wirt-Manager starten. Dann braucht ihr eine neue Verbindung. Und ja, der Standard ist eigentlich, dass ihr hier tatsächlich die normale Chemo-KVM-Session wählen könntet. Aber im UI könnt ihr an dieser Stelle quasi die Chemo-KVM-Benutzer-Session nehmen und damit wird das Interface Chemo-Session verwendet. Der Standard, der auch tatsächlich erhöhte Rechte braucht, beziehungsweise die Gruppenmitgliedschaft, ist Chemo-System. Und idealerweise setzt ihr den Haken für automatisches Verbinden, weil wenn ihr euch jetzt gleich oder in dem nächsten Schritt dann quasi virtuelle Maschinen konfiguriert, da habe ich euch dann kein Video mehr für gemacht, dann würdet ihr quasi, dann müsstet ihr quasi jedes Mal diese Verbindung von Hand herstellen, um quasi eure virtuellen Maschinen starten zu können. So, jetzt hoffe ich, dass das Switchen schnell klappt. Also, ja, das Ganze einmal Video. Genau. Kann nicht viel passiert sein, weil es diese Session da schon gab, aber das ist quasi der Workflow, wenn man es darstellt. Soll ich das Video nochmal laufen lassen? Okay. Genau. Soweit so unspektakulär. So, und wenn ihr jetzt in dem ganzen Spiel drin seid, dann müsst ihr im Wirt-Manager noch eine Einstellung ändern. Ihr müsst nämlich die XML-Bearbeitung aktivieren. Das ist leider ein Problem. Das ist tatsächlich auch bekannt. Aber der Wirt-Manager, also als grafisches Frontend, bringt aktuell die Einstellungen für Nutzer-Space-Netzwerke nicht mit. Also man kann das da auswählen, man kann das aber nicht weitergehend konfigurieren und ihr werdet das konfigurieren wollen, weil ansonsten funktionieren wesentliche Dinge nicht. So, ich habe gesagt, auf die Themen Storage und auch generell, wie ihr eine virtuelle Maschine dann mit Wirt-Manager zum Laufen kriegt, würde ich jetzt gar nicht so tief eingehen. Also das soll jetzt hier kein Wirt-Manager-Tutorial werden. Ich persönlich würde das als einigermaßen selbsterklärend betrachten, diese GUI. Also wenn ihr quasi eine neue Verbindung hinzugefügt habt, dann ist eine neue virtuelle Maschine relativ zügig eingerichtet. Ich kann einmal kurz... Wir sind ja hier Hacker. Auch wenn ich es nicht auf dem System habe, kann man sich ja selber helfen. Dieses nette Icon hier, das zaubert euch quasi dann den Workflow für eine neue virtuelle Maschine im Wirt-Manager auf den Bildschirm und ab da könnt ihr euch dann durchklicken. Ihr müsst einmal euch um Storage kümmern, da müsst ihr im Zweifel einen neuen Storage-Pool anlegen und am Ende müsst ihr beim Netzwerk was auswählen, da gehe ich dann gleich drauf ein. So. Genau. Slurp for NetNS. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Schwerpunkt, also die Tutorials, die es sonst so gibt, am Ende der Folien kommt auch Literatur, zeigen auch, dass Netzwerk eigentlich die Hauptschwierigkeit ist. Klammern, das ist auch nicht so viel anders, als wenn ihr zum Beispiel Rootless Docker betreibt oder Rootless Podman. Genau, Slurp for NetNS ist die eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze vernetzen könnt. Sie ist in libwirt nativ dabei, das heißt, da müsst ihr nichts weiter installieren, das ist einfach so da. Und das ist auch das, was rauskommt, wenn ihr quasi einfach nur ein Netzwerk konfiguriert. Ihr müsst kein Backend benennen, das zeige ich euch gleich im XML. Nicht vorhanden, grafische Nutzeroberfläche, deswegen müsst ihr XML-Editing aktivieren und Portfreigaben. Das Ding kann nur nach außen. Was es allerdings kann, also was es zumindest bei mir konnte, ist, es kann tatsächlich alle, also die relevanten, sprich die drei IP-basierten Protokolle, die von immanenter Relevanz sind, sprich es konnte ICMP, es kann TCP und UDP und das ist nicht ganz, also das ist ein wenig überraschend, hat mich auch tatsächlich etwas selber überrascht beim Basteln, dass das problemlos geklappt hat, weil es gibt durchaus Konfigurationen, da schreiben die Autoren ganz klar rein, dass das bei ihnen nicht geklappt hat und dass die ICMP nur mit Sätzen bestimmter Kernel-Parameter zum Laufen gekriegt haben. Und ich maße mir an, dass ich eine relativ rigide Kernel-Config am Laufen habe auf meinem System, aber es hat tatsächlich funktioniert. Also deswegen, das müsstet ihr tatsächlich ausprobieren, aber normalerweise, wenn ihr rauspingen könnt, dann zeigt das, dass die Socket-Datei, und das Ding kommuniziert am Ende ja auch nur über ein Socket, dass das tatsächlich funktioniert hat. So, und hier dann mal ein Beispiel. So sieht das XML aus. Also das ist tatsächlich der XML-Auszug, den ihr im Wirt-Manager dann da quasi rauskriegt, wenn ihr in den Reiter NIC, also Network Interface Card, reinklickt. Im GUI ist er gängigerweise über die MAC-Adresse identifiziert. Die MAC-Adresse ist pseudo-zufällig. Und hier tragt ihr, und das ist ein Pattern, das wird wieder auftauchen, hier tragt ihr quasi IP-Adressen ein, die nur für die virtuelle Maschine gültig sind. Also was ich nicht hinbekommen habe und was ich auch nicht zeige, ist, wie die virtuellen Maschinen untereinander reden. Also falls ihr darin jetzt euer privates Metasploitable aufsetzt, um dann mit dem Kali das Metasploitable zu hacken, das müsstet ihr leider selber rauskriegen. Da bastel ich selber auch noch dran, dass das klappt. Aber quasi erstmal das System am Laufen haben, um dann quasi über das Kali und eine Weiterleitung des Netzwerkinterfaces draufzukommen. Das funktioniert, zeige ich euch dann gleich mit Past. Genau. Genug des Vorgriffs, wir sind ja jetzt noch hier. Also ihr müsst hier IP-Adressen eintragen, die sind halt eben spezifisch für die virtuelle Maschine, in der das Ganze läuft. Als IPv6-Nerd habe ich das Ganze auch für IPv6 angepasst. Das war dann schon das Doku-Lesen, ist aber dokumentiert, dass das so geht. Ihr müsst einen Präfix angeben und ihr müsst eine Länge angeben. Und ich habe hier jetzt einfach mal eine ULA angegeben. Also könnt da was anderes eintragen, es routet tatsächlich auch mit ULA. Ja, genau. Und der Teil hier unten, der ist automatisiert, den erstellt Manager für euch. So, jetzt wollt ihr aber Ports weiterleiten. Also euch reicht das nicht, einfach nur eine virtuelle Maschine zu haben. Ihr wollt tatsächlich Ports weiterleiten. Ihr wollt vielleicht tatsächlich das ausprobieren, dass ihr irgendwas da drauf laufen habt. Ja, dann müsst ihr tatsächlich laut Dokumentation was anderes nutzen. Das habe ich auch eingesetzt. Funktioniert auch richtig ordentlich, nachdem man ein paar Handgriffe getätigt hat, und zwar Past. Past ist ein separates Programm. Das kommt nicht mit libvirt mit. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Past die Weiterentwicklung von Pasta. Und wer von euch nutzt Potman? Ein paar? Okay, schade. Wer nutzt Docker, um den Gegenvergleich zu haben? Komisch, dass Docker so viel mehr verbreitet ist. Ich finde Potman besser. Genau, aber wer Potman nutzt und Rootless Container betreibt und die vernetzen möchte, der wird mit Pasta schon mal Bekanntschaft gemacht haben. Der Nachteil von Past in diesem Fall ist, man muss das Backend separat konfigurieren. Allerdings, man gewinnt dadurch den Vorteil, man hat Portfreigaben. Genau, Kommunikation über Socket-Dateien ist nachher noch wichtig. Genau. So, Anpassungen. Ja, ihr kriegt eine Socket-Datei. Das ist tatsächlich wichtig, dass die rausfällt bei dem ganzen Spiel. Die liegt irgendwo hier drunter. Run user libvirt. Warum das wichtig ist, zeige ich euch gleich noch. Ich bin da nämlich drüber gefallen. Genau. Wenn ihr OpenSUSE vor längerer Zeit als vor 2 Wochen installiert habt. OpenSUSE hat ja das Mandatory Access Control gewechselt. Dann nutzt ihr wahrscheinlich noch per Default AppArmor. Mittlerweile gibt es ein AppArmor-Profil dafür. Ich habe das noch nicht geprüft. Bei mir ist aber auf jeden Fall Past an AppArmor gestorben. Diagnose? Kryptischer Fehler. Also in libvirt nicht ganz selten. Da kommen häufig so kryptische Python-Fehler. Nachdem ich ein paar Minuten drüber nachgedacht habe und das Journal Control mal durchgelesen habe und festgestellt habe, dass es dafür ein AppArmor-Profil gibt, ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich das verhindert. Es kann sein, wenn ihr also quasi die Doku von libvirt nachbaut, dass ihr dann euer AppArmor-Profil anpassen müsst, weil die Doku von libvirt setzt voraus, dass die Socket-Datei unter Run-User liegt. Das AppArmor-Profil, was zumindest damals noch mit OpenSUSE ausgeliefert worden ist, hat aber nur Home-Verzeichnisse zum Schreiben freigegeben. Müsst ihr anpassen. Ist aber nicht so schwierig. So, wenn man das alles gemacht hat, dann kommt diese Config dabei raus. Frage in die Runde, was habe ich da laufen lassen? Home Assistant. Port 8123. Genau, also wie ihr seht, IP-Adressen sieht gleich aus. Was ich hier eingefügt habe, ist das Source-Device. Das macht aber nichts. Gerät ist am Ende auch über Localhost erreichbar. Und für die Forwards habe ich eben den speziellen Block Port-Forward eingefügt, zusammen mit dem Protokoll. Der kann auch wiederholt werden. Also wenn ihr jetzt quasi mehrere Sachen habt oder ihr habt hier Ranges. Das ist jetzt hier eine Range. Ihr könnt hier halt eben auch zum Beispiel UDP separat noch weiterleiten. Genau. Das ist wieder vorgegeben. Das kommt quasi vom Virt-Manager. Und dann, und das ist der wichtige Part, ihr müsst ein Backend deklarieren. Das ist in diesem Fall vom Type Past. Und ihr braucht ein Logfile. Und auch dieses Logfile muss halt so im AppArmor-Profil hinterlegt sein, falls ihr noch AppArmor einsetzt, dass es das auch schreiben kann. Weil wenn es das nicht schreiben kann, dann stürzt es ab. So. Und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Experimentieren mit virtuellen Maschinen. Und falls ihr mich der Fehler überführen wollt, dann habt ihr hier auch noch ein wenig Literatur.
Thomas, vielen Dank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Fragen gibt. Wem darf ich das Mikrofon bringen? Okay, dann Frage von mir. Inwieweit hast du mal verglichen die Geschwindigkeit einer Ausführung, sei es mit im User Mode, sei es mit Kernel-Unterstützung?
Das habe ich tatsächlich nicht gebenchmarkt. Also ich habe keine Benchmarks drüber gefahren. Ich habe es halt umgestellt. Im Wesentlichen, um das System aufzuräumen und weil es ging. Mhm. Aber Benchmark habe ich nicht gefahren. Wie gesagt, im Prinzip das Backend als solches ist aber eigentlich dasselbe. Also es dürfte eigentlich keine Unterschiede geben. Zumindest nicht unter Compute-Gesichtspunkten, wenn dann unter Netzwerk-Gesichtspunkten.
Okay. Da kommt eine Frage.
Ich hatte gesehen, dass du ein 10er IPv6-Netz für das Prefix, also für das lokale Netz definiert hattest, aber später ist ein 64er Prefix. Wird das definiert oder setzt du das einfach arbiträr fest?
Das ist semi-arbiträr, weil das FC10er sollte laut AFC das ULA-Netz sein und ich habe einfach nur gesagt, nimm dir aus dem ULA quasi eine 64.
Aber theoretisch könnte ich auch einen 56er definieren.
Ja, genau. Also produktiv läuft das Ganze bei mir mit einem 64, was ich mir quasi fest auf meinen Rechner zugewiesen habe.
Okay, anscheinend möchten alle zum Essen. Entsprechend. Nochmal vielen, vielen Dank und lasst euch schmecken.